Deutschlandfunk.
Sportgespräch.
Mit Philipp May, schönen guten Abend. Die Whistleblowerin Julia Stepanova hat gemeinsam mit ihrem Mann Vitali das russische Staatsdopingsystem aufgedeckt. Einen Olympischen Orden bekam sie dafür nicht, im Gegenteil. Die Leichtathletin wurde von den Sommerspielen in Rio in diesem Jahr ausgeschlossen. Nun hat sie den Anti-Doping-Preis des Dopingopferhilfevereins erhalten. Persönlich entgegennehmen konnte sie ihn nicht, denn seit den ersten Enthüllungen vor 2 Jahren müssen die Stepanovs ihren Wohnort geheim halten. Auch die Reise zur Preisverleihung nach Berlin musste das Ehepaar aus Sicherheitsgründen kurzfristig absagen. Die Laudatio, die Julia und Vitali Stepanov per Videoschalte verfolgten, hielt der ehemalige Automobilmanager, Präsident des Deutschen Tischtennisbundes und Sporthilfechef Hans-Wilhelm Gäb. Sie wurde zu einer bemerkenswerten Zustandsbeschreibung des weltweiten und des deutschen Sports. Hören Sie jetzt Gäbs Laudatio auf Julia Stepanova in voller Länge.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wenn sich Menschen treffen, die den Sport lieben und seine Helden feiern wollen, dann geht es für gewöhnlich um Sieg, um Freude am Erfolg, um Belohnung, Anerkennung für Leistung. Mit Julia Stepanova ist heute eine Siegerin unter uns, zumindest eine moralische Siegerin. Anlass und Thema dieses Tages aber führen uns zwangsläufig eben auch in die Dunkelheit des Sports. Dahin, wo anstelle von Fairness und gleichen Regeln für alle die Gier nach Macht, nach Erfolg, Geld und nationalistischem Triumph vorherrschen, wo Sieg um jeden Preis die Parole ist. Und diese Veranstaltung der Dopingopferhilfe ist ja auch nicht zu trennen von den dunklen Schicksalen jener kranken und geschädigten Athleten, die durch die kriminellen Methoden des DDR-Regimes um Gesundheit und Leben betrogen wurden. Jene Athleten, um deren Unterstützung Ines Geipel und die Dopingopfer verzweifelt kämpfen. Jene Athleten, für die ernsthaft und beständig Verantwortung zu übernehmen, die Bundesrepublik und ihr DOSB sich nicht in der Lage sehen. Es ist dies eben aber eben auch ein Tag, an dem Haltung und Tat eines einzelnen Menschen die Dunkelheit erhellen, all den Millionen Menschen Mut und Motivation geben, die den Sport als ein Spielfeld bewahren wollen, auf dem sich Kampf und Wettstreit mit den Prinzipien von Anstand und Menschlichkeit verbinden können. Liebe Julia Stepanova, lieber Vitali Stepanov, auch ich begrüße Sie herzlich. Es ist mir eine Ehre, heute Ihr Verhalten und Ihren Mut zu ehren und über Sie und über die nun mit Ihrem Namen verbundenen sportpolitischen Ereignisse zu sprechen. Die Verleihung des heutigen Preises durch die Dopingopferhilfe findet in einer Zeit statt, in der schmerzhaft klar geworden ist, dass sich der Lebensbereich Sport auf seinen höchsten Leistungs- und Führungsebenen den Moralvorstellungen und der zweckheilig die Mittel denken von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft völlig angepasst hat. Frau Stepanova hat in einem Interview gesagt, das Ziel Russlands sei es, größer und besser zu sein als jedes andere Land der Welt. Und ob Präsident, Ministerien oder die russische Anti-Doping-Agentur selbst, alle wüssten, dass Medaillengewinne das oberste Ziel im Sport seien. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden nach den Feststellungen der McLaren-Kommission in Russland, es ist schon gesagt worden, staatlich gedopt, es wurde gefälscht, es wurden Dopingproben zerstört, das alles unter dem Schutz von Polizei und Behörden. Im Kampf und im Drama um die Dopingaffären, welche während der Spiele in Rio ja nun die ganze Welt beschäftigt haben, geht es für mich aber nicht um Kritik an den Verhaltensweisen einer einzelnen Nation. Ich glaube nicht, dass Russland allein da steht. Autoritär geführte Nationen und Diktaturen in aller Welt haben seit jeher Lüge und Betrug als legitime Mittel zum Machterhalt und zum Machtausbau angesehen, eben auch im Sport. Und gerade hier in Berlin, Frau Stepanova, hat das Regime der deutschen DDR ja vorgeführt, dass die Einhaltung moralischer Maßstäbe von undemokratischen Systemen nicht zu erwarten ist. Und selbst hier in der Demokratischen Bundesrepublik, wo wir uns viele Jahre als Hüter der Moral gefühlt haben, haben wir erkennen müssen, dass wir Steine werfen im Glashaus saßen. Die Vorgänge in Freiburg und anderswo haben das gezeigt. Also politische Systeme, meine Damen und Herren, werden und können nicht für Sauberkeit und Integrität des Sports sorgen. Der Sport selbst muss es tun. Wenn er als ein respektierter, privilegierter und von der Gesellschaft akzeptierter und aus öffentlichen Mitteln unterstützter Lebensbereich überleben will. Die Geschichte von Julia Stepanova ist durch die Recherchen des ARD-Journalisten Hajo Seppelt und später durch viele Interviews des Ehepaares und anderer russischer Insider wohl bekannt geworden, weltbekannt geworden. Professor McLaren und seine Kommission, die für das IOC die Staatsdoping-Affäre in Russland untersuchten, empfahlen nach Prüfung der Unterlagen, Russland von den Olympischen Spielen auszuschließen. Die Nulltoleranz bei Dopingrufer vom Auftraggeber IOC aber hatten andere Prioritäten. Wie fing alles an? Die Sportlerin und 800-Meter-Läuferin Julia Stepanova war ehrgeizig wie viele andere tausende Athleten in aller Welt. Sie wollte besser werden, wollte gewinnen. Und ihr wurde im russischen Sportsystem dann beigebracht, wie man besser wird, durch Doping. Als sie bei Juniorenmeisterschaften 15 Sekunden langsam war, als die Besten über 800 Meter, da sagte man ihr, überall in der Welt nehmen erfolgreiche Athleten verbotene Mittel. Und wenn sie siegen wolle, müsse sie mitmachen. Julia Stepanova machte mit, wie viele andere. Man sagte ihr, das Verfahren sei vor Aufdeckung ohnehin absolut sicher, befolge man die Anweisungen der Funktionäre und Trainer. Frau Stepanova startete in der russischen Nationalmannschaft, wurde von hochrangigen Funktionären, Medizinern und Trainern des russischen Verbandes beraten, in den Betrug eingewiesen, befolgte alle deren Vorgaben, wurde aber dennoch bei einem Test der WADA auffällig und 2013 wegen abnormaler Blutwerte gesperrt. Sie gab daraufhin die Einnahme von EPO zu, dass ihr der russische Nationaltrainer persönlich besorgte und dass sie nach den Anweisungen von Dr. Portugalov, dem Chef der medizinischen Kommission des russischen Verbandes, eingenommen hatte. Ich zitiere aus einem zu veröffentlichen autorisierten Gespräch, das Michael Reinsch von der FAZ mit Julia Stepanova geführt hat, das im Dezember 2014 schon publiziert wurde. Reinsch fragte, wann hat sich Ihre Haltung zum Doping verändert? Und sie sagt, wenn man hört, dieses System existiere auf der ganzen Welt, glaubt man, dass man mitmachen muss. Als ich Portugalov darauf ansprach, sagte er, wenn du tust, was ich sage, wirst du auch nie erwischt werden. Anfang 2013 rief Melnikov an, der Nationaltrainer. Wir haben hier ein Papier, sagte er, da steht, dass du gesperrt bist wegen der Werte in deinem Blutpass. Ich sage, das ist unmöglich, ich habe doch genau das getan, was ihr gesagt habt. Und ihr, die ihr mich in diese Situation gebracht habt, ihr arbeitet jetzt weiter? Ist passiert, sagte Melnikov, tut uns leid, unterschreib halt und entspann für 2 Jahre. Es war der Zeitpunkt, an dem Julia ihr eigenes Verhalten überprüfte und über die Dimensionen des Betruges und die menschenverachtenden Handlungsweisen ihrer Funktionäre nachzudenken begann. Sie hatte erkannt und formulierte es im Gespräch mit Hajo Seppelt wörtlich, das wird den Trainern eingehämmert und die Trainer hämmern es dann Athleten ein. Die Athleten denken deshalb gar nicht, wenn sie verbotene Präparate einnehmen, dass sie etwas Unrechtes tun. Die Trainer nehmen ein beliebiges Mädchen, füttern sie mit Tabletten und sie läuft dann. Und morgen wird sie gesperrt und dann sagen sie, oh, wir finden ein neues. Sie füttern sie und sagen, ja, nehmt das. Alle nehmen das. Nehmen diese Substanzen. Und wenn einer erwischt wird, schmeißen sie den Sportler weg und nehmen einen neuen. Zusammen mit ihrem Mann Vitali, der für die RUSADA, die russische Anti-Doping-Agentur, arbeitete, die Betrugssysteme dort kennenlernte und ein Doping-Gegner war, wandten sie sich an die WADA, die World Anti-Doping-Agentur. Julia sagt, sie wollten natürlich wissen, wie der Betrug in Russland funktioniert. Wir haben ihnen die Wahrheit gesagt. Aber das waren nur Worte und keine Beweise. Also das Erste, was die Leute von der WADA sagten, war, sorgt dafür, dass ihr in Sicherheit seid. Doping ist Doping, aber schadet euch nicht selbst. Ich wusste am Ende, dass ich beweisen muss, was ich sagte. Und das war die Zeit, in der das Ehepaar Stepanova begann, Beweise zu sammeln und aktiv zu beschaffen. Sie fassten den Beschluss, die Situation öffentlich zu machen, und sie filmten die Topfunktionäre Melnikov und Portugalov, wie sie ihnen Ratschläge und Dopingmittel gaben. Es waren erschütternde Filmdokumente. Nach Einblick in diese dokumentierten Abläufe und gesammelten Beweise erklärte der Präsident des russischen Verbandes, Valentin Balachnitschew, das alles seien Lügen und der Verband werde die Stepanovas verklagen. Das war eine existenzielle Drohung. Es war die Zeit, wo es kein Zurück mehr gab und wo Julia und Vitali klar wurde, dass nur noch die internationale Presse und das IOC helfen konnten. Die Stepanovas übergaben ihr Material Javier Seppelt und standen der Presse außerhalb Russlands Rede und Antwort. Sie wurden damit zu Staatsfeinden und sie flohen mit ihrem kleinen Sohn ins Ausland. Weil sie nicht länger lügen wollten, nahmen sie die Auseinandersetzung mit einer Weltmacht auf, opferten ihre Heimat, nahmen ein Leben in der Fremde auf sich, beständig konfrontiert mit Drohungen, die sie um ihr Leben fürchten ließen. Aber sie führten dabei einen einzigartigen Kampf für Ehrlichkeit im Wettkampf und sie lieferten IOC und Öffentlichkeit den detaillierten Beweis für staatlich organisierten Betrug an allen anständigen Sportlern der Welt durch eine der wichtigsten Sportnationen der Welt. Doch Julia Stepanova wurde am Ende wohlgemerkt nach der Verbüßung ihrer Dopingsperre vom IOC, dem vorgeblichen Bewahrer und Hüter des sauberen Weltsports, auf besondere Weise belohnt. Mit Demütigung, moralischer Verurteilung und Ausstoßung. Bei der Eröffnung in Rio, bei der Eröffnungsfeier, hatte der IOC-Präsident die olympischen Werte beschworen, pries sie sogar als Antwort auf die großen Krisen der Welt und die Probleme der Menschen. Die Athleten rief er so auf: Achtet die Werte, dank derer die Olympischen Spiele so einzigartig sind. In dieser olympischen Welt gibt es nur ein weltumspannendes Recht für jedermann. In dieser olympischen Welt sind wir alle gleich. Mitglieder des IOC haben vor ihrer Aufnahme in das Gremium einen Eid abzulegen. Er lautet so: Der Ehre teilhaftig geworden, Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees zu werden und im Bewusstsein der Verantwortung, die mir diese Stellung auferlegt, verpflichte ich mich, mich von politischen oder geschäftlichen Einflüssen und von rassischen oder religiösen Erwägungen nicht leiten zu lassen. Auch Thomas Bach hat dieses Gelöbnis abgelegt. In Rio fand er einen Weg, die ureigene Verantwortung des IOC für eine Sanktionierung der Vorgänge in Russland auf die hilflosen Fachverbände abzuschieben. Er vermied so jegliche Bestrafung russischer Doper oder Dopingunterstützer im Funktionärsamt durch das IOC. Er setzte sich über die Aufforderung von 17 nationalen Anti-Doping-Agenturen hinweg, Russland in Rio nicht starten zu lassen. Aber er nutzte die vom IOC selbst kontrollierte sogenannte Ethikkommission und deren angebliche Empfehlung. Diese Ethikkommission hat übrigens nach der Olympischen Charta kein Entscheidungsrecht, sondern nur ein Vorschlagsrecht. Er nutzte sie, um Frau Stepanova die ethische Qualifikation für einen Start bei den Olympics abzusprechen, während unter seinen Augen Doper anderer Länder, die ihre Strafe verbüßt hatten, starten durften. In Deutschland assistierte DOSB-Präsident Alfons Hörmann in einem Interview des Deutschlandfunks. Er bot keine Tatsachen oder Sachargumente an, sondern übte sich in übler Nachrede und dunklen Andeutungen. Hörmann sagte: Wer die Hintergründe kennt oder ansatzweise erfährt, wie die Ethikkommission-Befragung mit Stepanova gelaufen ist, wie die Vergangenheit dieser Frau aussieht, der kann verstehen, dass eine Ethikkommission des IOC zu einer abschlägigen Entscheidung kommt. Auch er spricht von Entscheidung. Meine Damen und Herren, die Welt der Welt ist klar geworden, dass sich in großen Sportverbänden Korruption, Geldgier, nackter Opportunismus eingeschlichen haben. Die Aufdeckung der kriminellen Systeme in der FIFA spätestens haben der ganzen Welt die Augen geöffnet. Die Ereignisse in Rio aber haben in den freien Ländern der Welt zu einer nie dagewesenen emotionalen und von Verachtung und Entsetzen geprägten Verurteilung der handelnden Personen geführt. Denn wenige Tage vor der Entscheidung, den des Systemdopings überführten russischen Sport und seine Funktionäre ohne jede Sanktion zu lassen, wohl aber jene Julia Stepanova zu bestrafen, die ihr Leben aufs Spiel setzte, um den Dopinglügen ein Ende zu bereiten. Wenige Tage vorher hatte Thomas Bach wörtlich erklärt: Die Ergebnisse des McLaren-Berichts zeigen einen erschreckenden und beispiellosen Angriff auf die Integrität des Sports und der Olympischen Spiele. Daher wird das IOC nicht zögern, die härtesten Sanktionen gegen jede beteiligte Person oder Organisation zu treffen. Die total entgegengesetzte Entscheidung des IOC nur 3 Tage später war einer der Gründe dafür, dass sich über die Führer des Weltsports eine Flut von Hohn und Kritik ergoss. Nicht nur wegen der empörenden Entscheidungen, sondern auch in der Erkenntnis, dass die Idee des Sports nun von höchster Stelle mit Füßen getreten war. Bach hätte ein starkes Signal an alle Nationen senden können, die genauso dreist betrügen wie Russland. Aber er hat versagt als Anführer, als Stimme für den sauberen Sport, als jemand, der sein Wort hält. Das schrieb die New York Times. Und die London Times kommentierte, es gab bereits einige beschämende Episoden in der langen Geschichte des IOC, aber keine war so feige wie die Entscheidung, Russland den Start bei den Olympischen Spielen in Rio zu erlauben. Marca aus Spanien formulierte, das IOC hisst die Fahne Russlands. US Today, die größte Zeitung der USA, schrieb so, das IOC hat seine Seele verkauft. Schlimmer noch, es hat all jene sauberen Athleten verkauft, die sich nach Rückendeckung in schwierigen Zeiten sehnen. Und mit ihnen gemeinsam verkauft auch die Frau, die mutig genug war, Russlands schmutzige Geheimnisse aufzudecken. Guardian in London, das IOC hinterlässt das ungute Gefühl, dass die vielleicht wichtigste Whistleblowerin in der Geschichte des Sports geopfert wurde, um Wladimir Putin zu besänftigen. Und schließlich El Mundo, Spanien. Man kann sich vorstellen, welchem Druck das IOC ausgesetzt war, damit die russische Hymne bei den Spielen erklingt. Die spanische Zeitung, meine ich, berührt einen Kernpunkt der Probleme. Denn nach Rio stellt sich eine harte Frage. Wie abhängig von politischer Macht und wirtschaftlichen Einflüssen muss ein IOC sein, dass es solche Entscheidungen vertritt und wenige Wochen später die Welt sogar vorbereitet auf die Möglichkeit Olympischer Spiele in Katar, jenem Staat, der den Sport weltweit kauft und mit seinem Geld überrollt. Meine Damen und Herren, hinter der weltweiten Empörung stehen aber nicht nur die Empörung über die Urteile in Sachen Russland und Stepanova, sondern auch Trauer und Zorn darüber, dass das IOC, angeblich Hüterin von Anstand, Fair Play, die moralische Legitimation auf diese Art und Weise verwirkt hat. In der Summierung ist festzustellen, das IOC hat Respekt, Achtung und Autorität verloren. Der Sport hat keine moralische Instanz mehr. Nun ist die Empörung der internationalen Sportpresse und das Unverständnis von Sportfans in aller Welt eine Sache. Das Verhalten der Sportführer in den Demokratien und ihre Spitzensportplanungen eine andere, gerade auch in Deutschland. Die deutsche Sportführung fügt sich nahtlos und kritiklos den Denkweisen und Vorstellungen ihres ehemaligen Chefs Thomas Bach. Und DOSB-Präsident Hörmann hat seine Beschreibung der IOC-Entscheidung als fair und gerecht bis heute nicht zurückgenommen oder relativiert. Und ausgerechnet in einer Zeit, in der der DOSB den Ansehensverlusten des Sports scheinbar ohne jedes Konzept gegenübersteht, hat er sich entschlossen, auf die Karte mehr Medaillen zu setzen. Er stärkt damit den Eindruck in der breiten Öffentlichkeit, dass es im Sport vor allem um Siege und um Erfolgszahlen geht. Und natürlich um die Akquise von Steuergeldern, beides zu kaufen. Eine bessere, transparentere und gerechtere Spitzensportförderung ist notwendig und seit Jahren überfällig. Diese Reform aber mit der Überschrift zu versehen, mehr Gold bei Olympia, ist ein zweifelhafter Dienst am Sport. Die Konzentration aller Anstrengungen und Fördergelder auf Medaillengewinne bei Olympischen Spielen folgt einem Denkmuster, das in der DDR weite Bereiche des Breitensports hat verkümmern lassen und in dem die Bedeutung des Breitensports als essentielle Basis der Elite und als soziales Kapital für das Land vernachlässigt wird. Die Investition von Steuergeldern in den Hochleistungssport ist nützlich, weil Athleten mit Haltung und Persönlichkeit, denken Sie an Namen wie Steffi Graf, Dirk Nowitzki, Boris Becker, Timo Boll, Bernhard Langer, den Ruf Deutschlands weltweit positiv beeinflussen. Sie muss aber vor allem durch den Umstand politisch legitimiert werden, diese Investition aus Steuergeldern, dass der Leistungssport der wenigen, den für die innere Stabilität des Landes entscheidend wichtigen Breitensport der Millionen in den rund 90.000 deutschen Sportvereinen beflügelt. Diese Breiten- und Vereinssportstrukturen sind vermutlich die wichtigsten gesellschaftspolitischen Stabilisatoren in einer der Toleranz und dem Miteinander verpflichteten Republik. Diese Vereine stehen wie nichts anderes für soziales Miteinander und lebendige Kommunikation. Sie sind das stärkste Bollwerk gegen die Verachtung anderer Rassen und Kulturen, auch gegen die schleichende Selbstisolierung der Jugend und den Verlust an zwischenmenschlichen Kontakten, der durch die immer intensivere Beschäftigung mit Computern, Smartphones und der elektronischen Medienwelt ja beschleunigt wird. Der DOSB aber, unter dessen Dach sich die Millionen des Breitensports versammeln, scheint nicht zu verstehen, wie er den Imageverfall des Sports stoppen kann. Nicht zu verstehen, wo sein Kapital liegt und mit welchem Kapital er wuchern müsste, um seinen Ruf zu verbessern und in einem dem Spitzensport gegenüber immer kritischeren Umfeld die Forderung nach Steuergeld zu legitimieren. Er erweckt den Eindruck, leider mit Unterstützung des zuständigen Ministers, die Jagd auf Medaillen sei ein Selbstzweck, forciert dadurch indirekt die unnatürliche Trennung von Spitzen- und Breitensport, gefährdet die Zukunftsfähigkeit von Sportarten, die gerade nicht medaillenträchtig sind, und erhöht vor allem am Ende den Druck auf die Athleten, die nun auch im Interesse und zum finanziellen Überleben ihrer eigenen Fachverbände gewinnen müssen, um den Erwartungen zu genügen. Wird das die Versuchung zu dopen reduzieren? Wird es die Geschicke der Bundesrepublik wirklich beeinflussen, ob Deutschland in einer olympischen Medaillenrangliste Dritter, Vierter oder Fünfter ist? Der DOSB könnte mithelfen, die Prinzipien des Sports, nämlich den Wettkampf nach Regeln in Respekt vor dem anderen, als ein Leitbild für die ganze Gesellschaft zu beschreiben. Er müsste zu einer Marke werden, die Werte transportiert. Wenn man aber durch die heutige Siegzahlenpolitik den Eindruck vermittelt, dass Medaillengewinne der letzte Sinn des Sports sind, dann stülpt man dem Millionenheer ganz normaler Amateur- und Wettkampfsportler auch das zwielichtige Image jener Sportarten über, deren Affären die Medien beherrschen und die so insgesamt das Bild des Sports immer mehr verdunkeln. Gerade im Hinblick und im Rückblick auf die deprimierenden Ereignisse in Rio werden wir dafür kämpfen müssen, ein Bild des Sports zu erhalten, das seinen tatsächlichen Wert widerspiegelt und seine tatsächliche Bedeutung für ein positives soziales Miteinander in unserem Land. Es wird Kraft kosten, diesen Weg zu gehen, und es wird die unbedingte Überzeugung erfordern, dass nur Respekt vor Regeln, Fair Play und Anstand diesen Weg freimachen können. Julia Stepanova, nach Jahren des Irrtums, hat den Mut aufgebracht, hat diesen Weg beschritten. Sie hat im Kampf gegen Schmutz und Betrug im Sport unter schwersten persönlichen Opfern ein weltweites Zeichen der Hoffnung gesetzt. Frau Stepanova, wir und die Welt des Sports haben Ihnen zu danken.
Das war das Sportgespräch, diesmal ein bemerkenswerter Monolog. Der ehemalige Automobilmanager, Präsident des Deutschen Tischtennisbundes und Sporthilfechef Hans-Wilhelm Gäb mit seiner Laudatio bei der Verleihung des Anti-Doping-Preises des Doping-Opfer-Hilfevereins auf die Preisträgerin, die russische Leichtathletin und Whistleblowerin Julia Stepanova. Das Sportgespräch können Sie auch auf unserer Internetseite www.deutschlandfunk.de im Audio-on-Demand-Angebot nachhören und dort auch als Podcast kostenfrei abonnieren. Ich bin Philipp May, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.